Pilzinfekte sind gar nicht selten und deswegen packen wir heute die Lupe aus.
Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte.
Sie lösen Entzündungen der Haut aus, im Mund- und im Genitalbereich. Den Scheidenpilz zum Beispiel kennen rund 3/4 aller Frauen. Auch der Darm kann befallen sein und manche Pilze begeben sich auch über das Blutgefäßsystem auf den Weg tief in den Körper. Dann kann es sogar zur Sepsis kommen. Das soll euch jetzt aber keine Angst machen, auch wenn es dramatisch klingt. Wir wollten nur schon mal das Spektrum aufzeigen dessen, was Pilze alles so können. Meist sind die Pilze aber oberflächlich und gut zu behandeln. Und wie das geht und woran wir sie erkennen, das erklären wir hier.
Und hier, das bin ich, Dr. Anne Fleck, genannt Doc Fleck.
Und Maike Dinklage von der Brigitte. Man muss, glaube ich, erst mal kurz ein bisschen Struktur in das Thema bringen. Also es gibt oberflächliche und es gibt systemische Pilzerkrankungen. Und die oberflächlichen sind häufig auf der Haut. Also das kennen wir, Kopf, Haut, Füße. Die systemischen sind dann eher im Darm zu finden. Die Frage ist, wie erkennt denn der Arzt oder wie erkennt die Ärztin, ob man einen Pilz am Körper oder im Körper hat? Ist es aus deiner Erfahrung, aus deiner Sicht einfach einen Pilz zu diagnostizieren oder ist das ein ganz komplexer Vorgang?
Es ist ein komplexer Vorgang und natürlich gehört das immer in das ABC der Sprechstunde, die Untersuchung des Patienten und das Anamnesegespräch. Und manchmal weisen Menschen einen schon direkt im Patienten-Arzt-Kontakt darauf hin, hatte ich gerade jüngst eine Patientin aus Berlin, die mir das geschildert hat, dass sie unter Hautpilz leidet und Vaginalpilz. Dann ist es ja schon sehr evident. Manchmal bekommt man, wenn man die Menschen körperlich untersucht in der Praxis, auch mal mit, dass die einen kleinen Hautpilz haben und es hat noch keiner so richtig gesehen und bedacht. Ich meine, ich hatte ein großes Faible für die Haut, habe auch mein Wahlfach in der Dermatologie gemacht. Als es damals keine Arztstellen gab, habe ich gedacht, ich mache jetzt erstmal Herzklinik und lerne reanimieren und so weiter. Sonst wäre ich vielleicht eine Hautärztin geworden und würde hier heute gar nicht sitzen.
Oder du würdest hier als Hautärztin sitzen.
Wer weiß. Und das sind dann manchmal harmlosere Nebenbeibefunde. Aber deswegen die systemischen Pilzinfektionen, die vielleicht die Menschen erstmal nur müde machen und die sich sonst gar nicht anders äußern, außer in diesem Symptom, die sind, glaube ich, deutlich unterdiagnostiziert, schwieriger, weil es nicht so auf dem Radar ist. Und da sehe ich auch ganz schwer in der Verantwortung das Problem der Schimmelpilzproblematik, Schimmel in den Schulen, Schimmel in den Wohnungen. Und mein Gefühl ist, es wird noch viel zu wenig erstens dran gedacht in unseren ärztlichen Behandlungspraxen und in der Art, wie wir arbeiten und auch zu wenig dann systematisch danach gesucht. Es geht ja dann auch. Man kann das ja auch im Blut bestimmen. Und man hat dann, wenn man natürlich jetzt den Riecher hat, verschiedenste Möglichkeiten, diese eigentlichen Erreger, die nennt man ja auch Fungi, ne? Also Pizza-Fungi, aber auch leider das nennt man Fungi, um dann den Erreger nachweisspezifisch zu führen. Und Hautärzte wiederum sind da sehr versiert drin, auch dann bestimmte Präparate anzulegen oder auch Kulturen anzulegen und so weiter, gerade wenn es um den Hautpilz geht.
Was sind denn da die häufigsten Übertragungswege?
Also Übertragungswege sind vielfältig. Ich denke jetzt zum Beispiel an die Dermatophyten. Das ist so ein Klassiker der Pilzerkrankungen, die werden durch eine Schmierinfektion übertragen. Das heißt, eine ganz direkte Schmierinfektion und die setzt aber eine unmittelbare Berührung eines infizierten Menschen oder Tiers aus. Also wir Ärzte, ne, haben schon auch ein Risiko, uns anzustecken, weil wir auch Menschen anfassen, ne? Also ich habe jetzt auch seit 35 Jahren, wie wir, ne? Du fasst Menschen an, deswegen ist auch Handhygiene so wichtig oder auch Handdesinfektion in dem Fall. Und von einer indirekten Schmierinfektion spricht man bei der Infektion über den Kontakt mit einer kontaminierten Oberfläche. Also theoretisch geht das auch, wenn man jetzt mal schwer infizierte Griffe anfasst. Deswegen ist so mein Tipp, wenn man jetzt unterwegs ist, man fasst ja mal was an in der Deutschen Bahn oder wo man ist, ne, ein Türgriff, dann würde ich mir niemals damit unbewusst in den Augen reiben oder dann mir in der Nase bohren oder in die Nase fassen oder ne, am Mund irgendwie ein Brotkrümel zwischen den Zähnen rausholen. Dass man einfach weiß, meine Hand ist jetzt gerade nicht so sauber. Dann, ich gebe dann auch den Leuten nicht die Hand. Also wenn ich jetzt von irgendwo aussteige, wo ich denke, du hast jetzt zig Griffe angefasst, dann würde ich jemanden, so schön der Händedruck ist und so verbindlich und auch so typisch für unsere ne, Region, ist dann der Handschlag für mich tabu.
Naja, und der klassische Infektionsweg ist natürlich dann auch die Umkleidekabine für den Fußpilz. Ne? Für das funktioniert ja auf dieselbe Art und Weise.
Fußpilzkontakt mit Boden. Sporen, also auch Teppiche in Hotels, immer bitte die Schlappen mitnehmen, ja. Und Hefe- und Schimmelpilze übertragen sich aber auch in der Regel über die Luft, also das Einatmen der Sporen. Deswegen ist es gar nicht so zu unterschätzen, dass man nur denkt, was man sieht, ist gefährlich. Das ist ja sowieso für mich so ein Thema, das Unsichtbare sichtbar machen. Wie kommen wir dahinter, was wirklich Ursachen sind? Und da muss man einfach jetzt, ohne in die Angst zu gehen, die sich dessen einfach bewusster werden. Und eins möchte ich noch ergänzen. Wir können natürlich auch über kontaminierte Lebensmittel Pilz uns zuführen, also gerade Schimmelpilze. Und das ist auch ein wichtiger Punkt.
Man hat ja häufig auch davon gehört, dass es Menschen gibt, die auf der Kopfhaut Pilze haben, Hefepilze in der Regel. Was kann man dagegen tun?
Also bei dem Kopfhautpilz, jeder hat ein bisschen Pilze auch theoretisch auf der Kopfhaut und praktisch auch. Das ist aber gar nicht so bekannt, dass das einfach so ein Klassiker ist. Das ist auch sehr ansteckend. Es kann zum Teil sehr unangenehm verlaufen, weil diese sogenannte Tinea carpitis geht mit viel, viel Juckreiz einher und mit Schuppen und oft auch mal mit so plötzlichem Haarausfall, was zu einer großen psychischen Belastung führt und man denkt, was ist denn jetzt hier los? Oder vielleicht, man denkt schon an die Wechseljahre, man denkt, die Schilddrüse tickt nicht mehr richtig, man schluckt Darmbakterien und trotzdem ist das da. Also das ist gerade, wie man weiß, oft im Sommer der Fall, bei Hitze oder im Winter durch Mützen tragen. Ne? Und man kann das sehr, sehr gut bekämpfen. Aber man muss immer davon ausgehen, dass das eine auch wirklich sehr ansteckende Pilzerkrankung im behaarten Teil des Kopfes ist, also nicht nur Kopfhaare, auch Augenbrauen, Wimpern und Bart. Und jetzt wird es so ein bisschen tricky, weil diese Pilzinfektion auf der Kopfhaut, die ist nicht immer leicht von anderen Hautkrankheiten zu unterscheiden, weil Anzeichen von Pilzerkrankungen am Kopf, die sind sehr, sehr vielseitig, auch nicht gerade mit bloßem Auge zu erkennen. Und was ganz interessant ist, dass ein Indiz sein kann, dass man so ein paar kreisförmige, haarlose Stellen hat, die mit kleinen, grauen bis fettgelblichen Schuppen bedeckt sind. Und falls es eine fortgeschrittene Infektion ist, dann kann dieser Kopfpilz auch im Gesicht oder an anderen Körperstellen auftreten und die dann eher so trocken werden, sich entzünden. Und wichtig ist, falls das dann sich mit Bakterien anfreundet, dann kann es auch richtige bakterielle Infekte geben. Also und was man im Bata feststellen könnte, ne, liebe Hörer, ne, dann gibt es auch manchmal schmerzhafte Abszessbildungen im schlimmsten Fall oder Rötungen. Das kann sogar bis zu einer systemischen Infektion kommen, dass man auch wirklich merkt, die Lymphknoten in dem Bereich schwellen an. Also Pilze sollte man ernst nehmen. Und jetzt kommt die gute Nachricht. Gerade in so einem Fall lässt sich das in einem frühen Stadium exzellent gut behandeln durch eine adäquate Shampoo-Therapie. Also dann doch mal, gerade wenn es jetzt länger juckt oder unangenehm ist oder plötzlicher Haarausfall sich nicht einordnen lässt, bitte zum guten Hautarzt. Was ich aber hier auch nochmal sagen will, damit nicht die Menschen, die uns liebevoll zuhören, jetzt die Krise kriegen und denken, und das reicht mir für heute, habe Angst vor Pilzen. Man muss wirklich sagen, in der Regel kann unsere Immunabwehr die meisten Pilze wunderbar in Schach halten. Aber wenn das Abwehrsystem geschwächt ist, dann sollte man wirklich auch achtsamer sein. Und das gilt vor allen Dingen für Risikogruppen, das heißt Patienten nach einer größeren Operation, nach Transplantation, nach Chemotherapie. Dann Menschen, die dauerhaft Medikamente schlucken müssen, die auch das Immunsystem beeinträchtigen können. Also Menschen, die jetzt über Jahre Antidepressiva einnehmen, das sind ja auch nicht wenige. die haben unter Umständen immunmodulatorisch ein Problem. Das ist ganz interessant und da ist es auch so wichtig, dann was auch aktiv für das Immunsystem zu tun, wie es für alle gilt, auch zum Beispiel über einen gesunden Darm. Und genauso in diese Gruppe muss man zählen Menschen mit Diabetes oder mit starkem Übergewicht. Und man sollte sich dessen bewusst sein, unabhängig jetzt von Erkrankungen, gibt es die Risikofaktoren, wenn es eben ein feuchtes Hautklima ist, starkes Schwitzen, feucht-heißes Klima, Schwitzen eben zwischen Achselnhöhlen oder Zehenzwischenräumen. Und wenn die Haut geschädigt wird, also dadurch die Hautbarriere angeschrabbelt ist. Und deswegen wäre mein Tipp, den habe ich auch neulich der Patientin in der Praxis gegeben, dass man sich nicht zu oft duscht, ja, oder je nachdem mal drauf achtet, was packe ich mir eigentlich auf die Haut? Zerkratze ich da meine vernünftige Hautbarriere?
Nochmal eine Frage zum Hefepilz. Das heißt ja immer, dass der genährt wird auch durch Zucker. Kann man den auch aushungern, indem man ihm Zucker entzieht? Und konkret nochmal die Frage einer Hörerin, die fragt nämlich, ob sie ihren Hefepilz los wird durch eine Kartoffelfastenkur.
Also man muss ganz klar sagen, es gibt nicht eine Fastenkur, die den Hefepilz spezifisch immer aushungert. Und alles, was sehr brutal und einseitig ist, muss ja nicht das Beste sein. Wir wissen aber, dass die Viecher, sage ich mal, nicht nur Pilze, auch Parasiten, Infekte, die brauchen ja auch Nährstoffe. Das heißt, das spricht vieles dafür, die auszuhungern. Und am besten hungert man sie aus, wenn man wirklich Zucker, Süßstoffe und schnell resorbierbare Kohlenhydrate in deutlich reduziert. Und bei Zucker und Süßstoff würde ich wirklich kompletten Haken dran machen. Und wenn man dann wirklich auf viel, viel Gewürze setzt, Kräuter setzt, Gemüse setzt, Eiweiß nach Verträglichkeit, dann ist das eigentlich aus der Erfahrung immer der beste Weg, die systemisch auszuhungern. Und immer an eine Darmsanierung denken, immer. Und da gibt es ja auch Kapitel Heil-ABC der Verdauung im Energy-Buch, wo auch Menschen mir immer wieder sagen, wie sie allein schon damit so viel Fuß fassen konnten und ihre Gesundheit auf neue Beinchen stellen konnten. Das möchte ich hier ausdrücklich sagen. Wer da Gas gibt, der muss auch nicht so Angst haben, wenn er jetzt beim nächsten Hotelbesuch dann um die Ecke schleicht.
Ne? Ohne Schlappen über den Teppich läuft.
Ja, ich mag das auch nicht so gern. Aber ja, manchmal setzt man halt doch ein, zwei Füße da auf den Teppich. Und ne, deswegen der Tipp, immer die Schlappen dabei haben.
Kann es eigentlich auch sein, dass die oberflächlichen Pilze in systemische Pilze übergehen? Oder sind das ganz unterschiedliche Pilzarten?
Man muss da wirklich differenzieren. Normalerweise gibt es ja auch wirklich diese harmlosen Mitbewohner. Candida albicans ist jetzt nicht per se der böse Raudi, aber er kann trotzdem mutieren, in dem Sinne, in Anführungsstrichen, zu einem gefährlichen Krankheitserreger. Denn wir wissen, dass auch Pilze, die erstmal unschädlicher sind durch Immunschwäche, wenn das Mikrobiom des Darms eben nicht mehr rüstig ist, geschwächt ist, dann kann das auch systemische Infektionen hervorbringen und die Folgen sind dann auch Entzündungen der Haut, der Schleimhaut im Genitalbereich oder im Mund. Frauen, ne, wir wissen, die meisten haben schon mal auch im Leben an einer vaginalen Candida-Infektion gelitten und oft erlebt man das leider auch in solchen immunologischen Extremsituationen. Also wenn zum Beispiel der Darm operiert werden musste nach einer Sigma-Divertikulitis, gibt es ja Menschen, da wird ein kleines Stück Darm entfernt oder Menschen mit Colitis ulcerosa morbus Crohn, dann fehlt ein Stück Darm, dann bist du immunologisch erstmal so ein bisschen im Nachteil. Aber aus meiner Erfahrung können Menschen, die davon betroffen sind oder auch Leute mit Chemotherapie, haben ja auch erstmal immunologisch viel auf dem Buckel sozusagen, können sich dann immer wieder helfen, diese Pilze auszubremsen, weil das ist wichtig. Eins, was mich ja auch so umtreibt, es gibt wirklich so viele tausende Menschen, die pro Jahr überhaupt nicht gesehen werden, wie viele pro Jahr an Sepsis sterben. Und ich glaube, auch das ist noch viel zu unzureichend untersucht, wie hoch der Anteil an Pilzerkrankungen bei diesen Sepsistoten ist. Das möchte ich mir gar nicht ausmalen. Ne? Das ist so dieses stille Leiden. Und deswegen macht es Sinn, das Immunsystem zu stärken über die Art, wie wir essen, aber auch zum Beispiel psychoneuroimmunologisch, wie wir wie wir denken. Deswegen jetzt bloß nicht in die Angst gehen, weil Angst ist immer der schlechteste Berater.
Eine Frage hat uns noch erreicht von einer schwangeren Frau, die an einem Scheidenpilz erkrankt ist und sich jetzt fragt, ob das ein Risiko darstellt für die Schwangerschaft und ob so ein Pilz auf das ungeborene Kind übergehen kann.
Also da kann man erstmal beruhigende Worte ins Mikrofon rausschicken. Der Scheidenpilz in der Schwangerschaft stellt wohl kein großes Risiko dar. Das heißt, das ungeborene kleine neue Lebewesen wird dann nicht im Mutterleib von der Erkrankung beeinträchtigt. Und die Gefahr vorzeitiger Wehen, die ist wirklich nur in ganz seltenen Fällen beschrieben. Und diese Behandlung des Scheidenpilzes, die ist sehr unkompliziert und sicher. Und ich kann mir jetzt vorstellen, dass viele, die uns zuhören, jetzt so im Kopf, da rattert's, habe ich einen Pilz? Ist das was für mich? Ja. Was wirklich sein kann, was man oft nicht weiß, ein Symptom, was darauf hindeuten kann, ist, wenn Menschen viel Blähungen haben. Also Reizdarmbeschwerden können auch durch Pilze verursacht sein. Und ein Klassiker sind eben Juckreizsymptome und Heißhungerattacken. Und weil, wie schon gesagt, die wollen auch irgendwas essen. Mitbewohner.
Also wenn ihr das bei euch feststellt, geht mal zum Arzt, lasst das mal gegenchecken.
Das kann man auch sehr einfach gegenchecken oder man kann ja auch Nachweise zum Beispiel für Pilze auch im Darm über Stuhlanalysen machen. Und ich glaube, hier wäre sehr, sehr viel gewonnen, wenn die Wissenschaft endlich auf das Thema einsteigt, was alles an den Mitbewohnern für chronische Erkrankungen macht oder wie auch wir eine Frage mal hatten, was sind die Ursachen von Zysten? Wir müssen viel mehr Ursachenforschung, Grundlagenforschung in die Medizin bringen. Da macht es auch noch viel mehr Spaß.
Infoline@brigitte.de ist euer Kontakt zu uns. Wir sind nächste Woche wieder da, haben wieder eine schöne Folge für euch vorbereitet mit vielen bunten Themen. Die verraten wir jetzt aber noch nicht und freuen uns auf euch.
Wir freuen uns und macht was draus.
Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.